Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was ich glaube, was immer wieder, also es ist in den letzten Jahren mir sehr viel über den Weg gelaufen und ich merke, dass da doch sehr viele Fragen sind. Es ist eine der Grundlagen der Bibel, finde ich, Grundlagen des Glaubens, und trotzdem wird da viel, ist da viel Missverständnis. Ich habe euch mal als allererstes eine Aufgabe mitgebracht. Kleine Zahlen, keine großen Zahlen. Ich bin sicher, dass ihr das alle rechnen könnt. Ich habe auch drei Antwortmöglichkeiten dabei. Und ihr werdet merken, warum da drei stehen. So, wahrscheinlich müsst ihr jetzt durch sein. So, die erste ist 32. Ich bin ganz sicher, dass einige von euch 32 haben. Ich bin auch sicher, dass einige Diss haben und da nicht weitergekommen sind und nachher das Fragezeichen doch sehr hochheben. Und dann gibt es noch diese Antwort. Und jetzt müssen sich natürlich die Leute, die 32 haben, fragen, warum stehen da nur 20? Das ist ja falsch, ne? Nein, das ist tatsächlich nicht falsch, das ist richtig. Und auch jetzt ist es interessant, die Blicke zu sehen, weil die 32er jetzt sich fragen, was hat der denn da vorne? Ja, das ist tatsächlich so, dass es 20 ist, denn es gibt eine Regel in der Mathematik, Punkt vor Strichrechnung, ne? Die habt ihr alle schon mal gehört. Die wird es auch in Russland gegeben haben, außer auch in Russisch gibt es die. Punkt vor Strichrechnung ist eine Grundlage der Mathematik. Jeder weiß es und trotzdem kommen einige auf das Ergebnis 32, weil man einfach diese Grundregel missachtet. Eine Basis, die da ist, aber man vergisst sie. Und wenn das in der Mathematik so ist, gibt es ganz viele Bereiche unseres Lebens und so ist es auch im Glauben. Es gibt manchmal so Grundlagen des Lebens, des Glaubens, die wir einfach vergessen und die einfachsten Dinge falsch machen und danach zu einem falschen Ergebnis kommen, weil wir eine Grundlage missachtet haben. Und ich bin tief und fest davon überzeugt, dass 32 richtig ist, auch wenn es falsch ist. Und so ist es das Thema Nachfolge. Und ich merke, dass bei diesem Thema viele Grundlagen missachtet werden. Wir sind alle doch irgendwie Nachfolger Christi. Wir gehen jeden Sonntag zur Kirche, wir sind Nachfolger. Wir wollen alle dem Herrn nachfolgen, wir wollen alle zu einem richtigen Ergebnis kommen. Und ich merke, dass da doch ganz viel Durcheinander herrscht, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt. Und ich hatte das Vorrecht, in den letzten Jahren sehr eng mit Menschen zu arbeiten. Dann merke ich, dass dieses Thema ein Thema ist, wo man doch mal an die Grundlagen schauen sollte und gucken, was sagt denn eigentlich die Bibel, beziehungsweise was sagt denn der Herr selber von sich, wenn es um Nachfolge geht. Es geht ja darum, dass wir Jesus nachfolgen. Und so habe ich drei Punkte der Nachfolge. Und zwar das erste ist die Voraussetzung der Nachfolge. Das zweite ist der Preis der Nachfolge. Und das dritte ist der Antrieb der Nachfolge. Finde ich ein sehr spannendes Thema, über den Antrieb zu reden. Aber auch die anderen beiden Themen werden es in sich haben. Und als erstes werden wir uns Lukas 9, Vers 23 und 24 mal anschauen. Wir bewegen uns in Lukas 9, in Lukas 14 ein klein wenig und dann in Römer 12 nochmal. Aber in Lukas 9 zuerst, ich lese mal ganz kurz diese Texte vor, diese zwei Verse, die ich hier anschauen möchte. Dann sagte er zu ihnen allen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es erretten. Ganz bekannte Verse. Ganz bekannt. Ihr werdet sie sicherlich schon mal gehört haben, schon fünfmal gelesen haben und noch vieles mehr. Und trotzdem haben sie eine unheimlich starke Aussage. Sehr viel Relevanz, wenn es um Nachfolge geht. Jesus kommt hier aus der Speisung der 5000. Die ganzen Menschen gehen schon weg und er redet, das sehen wir in Lukas 9, Vers 18, dass er allein mit seinen Zwölfen unterwegs ist. Jesus ist hier jetzt nur noch mit seinen Jüngern, also seine Nachfolger, diejenigen, die es ernst mit Jesus meinen. Zumindest 11 von diesen 12 meinen es sehr ernst. Und Jesus redet zu ihnen. Und dann sagt er provokante Worte. Denn er sagt: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich. Und das ist nämlich der erste Punkt. Ich habe hier drei Punkte von der Voraussetzung. Der erste ist, alle, die mir nachfolgen wollen. Es ist ganz interessant, über den Willen eines Menschen mal nachzudenken. Wisst ihr, ich habe, und auch gerade, was ich gerade gesagt habe, die Start-ups stehen jetzt an einem Punkt, wo sie ihre Weichen stellen, da hat der Wille eine ganz entscheidende Kraft. Denn ein Mensch, der was will, der ist zu ganz großem fähig. Wenn man sich so epische Filme oder so anschaut, dann weiß man, da ist jemand, der will unbedingt die Freiheit, der will unbedingt etwas erreichen. Und er erreicht eine ganze Menge. Er schart ein Volk um sich und er ist mächtig, weil er will. Es ist nicht selten, dass ich zu meinen Jungs gesagt habe, wenn die zu mir kamen und aus einer Sünde oder aus einem Bereich oder irgendwo raus wollten und sagten, ich kann nicht mehr, hilf mir doch, ich brauche Hilfe. Dann habe ich sie oft mit ihrem Willen konfrontiert und habe gesagt, wenn du denkst jetzt einfach mal 2 Wochen darüber nach, was du eigentlich wirklich willst. Willst du, nachdem du in Sünde gefallen bist, kein schlechtes Gewissen mehr haben oder willst du wirklich frei werden? Das sind 2 ganz unterschiedliche Dinge. Und es ist tatsächlich nicht selten so, dass sie dann wiederkommen und sagen, eigentlich will ich gar nicht frei werden. Eigentlich habe ich die Sünde lieb. Ich will eigentlich gar nicht. Und diesen Menschen kannst du nicht helfen. Diesen Menschen kannst du nicht helfen. Es ist immer wieder, auch manchmal kommen so Leute, die haben Auszubildende in ihrer Firma und eine Führungskraft kommt und sagt, ey, was kann ich denn tun, damit mein Auszubildender sich bewegt? Wenn der nicht will, der wird sich nicht bewegen. Der Wille ist unheimlich entscheidend dafür, was tue ich und wie richte ich mein Leben aus. Und Jesus sagt hier, wenn du über Nachfolge nachdenkst, und das ist jetzt das, was wir tun. Wir denken heute über Nachfolge nach. Wenn du nachfolgen willst, und ich denke, jeder von euch hat schon mal über diesen Punkt nachgedacht in seinem Leben. Was bin ich für ein Nachfolger? Wie sieht meine Nachfolge im Alltag wirklich aus? Dann musst du darüber nachdenken, was ist dein Wille? Jeder, der mir nachfolgen will, der tue dies, jenes, das. Das sagt Jesus. Wenn du wirklich willst und es ist sehr herausfordernd, über seinen Willen oder seinen Willen mal auf die Waage zu legen. Zu prüfen, wie sieht mein Wille wirklich aus? Will ich wirklich Nachfolger sein oder will ich einfach nur bei Jesus sein? Interessanterweise sagt er es zu diesen 12. Er sagt, jeder, der mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Es ist entscheidend, dass du willst. Es ist ganz entscheidend, dass du deinen Willen überprüfst. Nachzufolgen. Willst du wirklich Veränderung? Willst du wirklich Hand aufs Herz wirklich Nachfolger sein? Mit allen Konsequenzen, die werden wir uns gleich anschauen. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Willst du? Das Zweite, was Jesus hier sagt, ist die tägliche Nachfolge. Das ist auch eine Voraussetzung dafür, nachzufolgen. Der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz täglich auf sich. Wisst ihr, tägliche Nachfolge, das passiert nicht einfach so. Ich bin davon überzeugt, dass es Jünger gibt, und Johannes 6 sehen wir das, die gläubig sind, beziehungsweise die zu Jesus gehören, aber den Preis der Nachfolge nicht bezahlen können. Sie können nicht, sie wollen nicht, sie richten sich aus, sie drehen sich von Jesus weg und bleiben seine Jünger. Das ist in Johannes 6 ganz deutlich zu sehen. Jesus sagt, wenn du wirklich willst, dann folge mir täglich nach. Entscheide du dich täglich für Jesus. Jesus meint hier nicht den Weg zu Jesus. Der Weg zu Jesus ist deine Bekehrung. Das hast du einmal getan und dann bist du sein Kind. Hier geht es darum, nicht das Leben zu Jesus, sondern das Leben mit Jesus. Und das entscheide ich mich. Jesus gibt mir den freien Willen. Er sagt, du darfst dich jeden Tag entscheiden, ob du mir nachfolgen willst oder nicht. Der nehme es auf sich täglich. Eine tägliche Entscheidung. Du entscheidest morgens, wenn du aufstehst, wann du aufstehst. Stehst du knapp auf und musst zum Bus rennen oder zur Arbeit düsen und musst auch noch zu schnell fahren? Oder stehst du entspannt auf, hast sogar noch Zeit für das Wort Gottes zu lesen? Ich weiß nicht, wie du deinen Tag gestaltest. Ich weiß nicht, wann du das so gestaltest, wann deine Bibel ins Spiel kommt. Ich weiß nicht, wie du es entscheidest, dass du jeden Tag mit Gott leben darfst. Wann fällt bei dir morgens täglich die Entscheidung und heute will ich mit dem Herrn leben? Heute will ich Nachfolger sein. Jesus sagt, tut es täglich. Ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass es ein Selbstläufer ist Und am Ende des Tages frage ich mich ja, wo ist denn eigentlich die Entscheidung gewesen? Manchmal frage ich mich das noch nicht mal am Ende des Tages. Ich vergesse es. Es ist aber unheimlich wichtig, dass wir uns täglich dafür entscheiden, weil wenn ich mich morgens dafür entscheiden kann, dann ist der Tag anders, als wenn ich mich abends reflektiere und sage, ich habe mich nicht entschieden. Ich merke, es sind unterschiedliche Tage. Aber hier sagt der Herr, denn mach es täglich. Es ist nicht automatisch da. Nur weil du ein Kind Gottes bist, heißt das nicht, dass du automatisch auch seine Wege gehst und dass du ein Nachfolger bist. Denn ein Nachfolger sein bedeutet was ganz anderes, als einfach nur ein Kind Gottes zu sein. Und das meint der Herr hier. Der folge mir täglich nach. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Wir erleben manchmal, dass es alles eins ist. Ich bin ja einmal zu Gott gekommen und ich gehe Sonntag in den Gottesdienst und alles ist cool. Das meinen wir. Aber es ist nicht so. Sondern tägliche Nachfolge ist eine tägliche Entscheidung. Ich entscheide mich jeden Tag für den Herrn. Ich möchte seine Wege gehen. Ich lasse es zu, dass der Herr in meinem Leben reden darf. Jeden Tag. Und das Dritte, was wir hier haben, ist Christus im Mittelpunkt. Wisst ihr, der verleugne sich selbst, steht hier, und folge mir nach. Nachfolgen heißt folgen. Ich merke immer wieder in meinem Leben und bei vielen Gläubigen, sie gehen vorwärts und packen den Herrn da rein. Herr, sei bei mir, wenn ich das und das tue. Ist doch eine ganz andere Frage, wenn man sagt, Herr, ist das cool, wenn ich das tue? Oder Herr, darf ich das tun? Herr, ist es dein Wille, dass ich das tue? Wie sehen unsere Gebete aus? Wie sieht mein Leben aus? Packe ich immer den Herrn da drauf und versuche alles zu vergeistlichen, was ich denn so tue, was ich mir vornehme, wie ich lebe? Oder schaffe ich es wirklich, den Herrn nach vorne zu setzen und sage, Herr, dir folge ich nach, täglich. Und nachfolgen heißt hier, ich verleugne mich selbst. Das heißt, ich habe kein Anrecht mehr auf mich, auf mir selber, sondern Herr, du darfst reden und ich folge dir nach. Das funktioniert aber auch nur, wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, weil wie soll der Herr reden, wenn nicht durch sein Wort? Ja, und ich weiß, Gott kann durch Lieder sprechen, durch Menschen sprechen, er kann durch Esel sprechen, viele andere Dinge, das weiß ich. Aber wenn wir das Wort Gottes vernachlässigen, täglich in unserem Tag oder dann, wann du das Wort Gottes lesen solltest, dann muss man sich nicht wundern, wenn der Herr nicht reden kann zu dir. Beziehungsweise nicht redet oder wenn du nicht hörst. Und tägliche Nachfolge heißt genau das, ich verleugne mich, der Herr darf reden, der Herr darf das an meinem Tag machen. Ich folge dir nach, Jesus dir. Es ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen sich gerade umschaut, wenn man so aus Paderborn auf jeden Fall mal rauskommt und ein bisschen in den Gemeinden unterwegs ist, wie so der Zeitgeist und der Wind der Gemeinden so weht. Es ist interessant, ich habe auch gestern mich den ganzen Vormittag mit einem Thema auseinandergesetzt und da war, wo ich gemerkt habe, wie humanistisch unser Denken ist. Also Jesus ist für mich gestorben und deswegen muss ich ja besonders sein. Ne? Also Jesus liebt mich, ja, weil ich gut bin. Und es dreht sich immer mehr um mich und so fange ich an, Theologie in meinem Leben gerade zu schieben und plötzlich ist nicht mehr Jesus das Zentrum, sondern ich und der Herr dreht sich plötzlich um mich. Aber so ist das nicht. Jesus sagt, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Jesus ist gestorben, weil er das Lamm ist, nicht weil ich gut bin. Jesus liebt mich, weil er die Liebe ist. Er kann nicht anders, als mich zu lieben. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich vielleicht besonders sein könnte oder heute es gut geschafft habe. Herr, heute kannst du ja gar nicht, als mich zu lieben. Das geht nicht. Jesus liebt mich, weil er die Liebe ist. Jesus ist mein Freund. Und auch das ist ein ganz interessantes Ding. Immer mehr merke ich, wie Jugendliche, das ist vor allem in den Jugendlichen, wie sehr Jesus Freund ist und nicht mehr Herr. Jesus ist mein Freund. Ja, das ist er. Weil er geduldig ist mit mir, weil er zuvorkommend ist, weil er absolut vollkommen ist. Deswegen kann er mein Freund sein, nicht weil ich besonders bin. Jesus ist mein Herr und ich sein Knecht. Wo ich in den jugendlichen Jahren war, ich habe eine ganze Zeit lang nicht mehr beten können, Herr. Es ist ganz interessant, wenn man mal darüber nachdenkt, wie benutzen wir das Wort Herr. Schaut mal selber in euren Gebetsleben rein, bei vielen ist es ein Lückenfüller geworden, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir, Herr, Herr, Herr. Wisst ihr, was Herr bedeutet? hatte, wo ich dann jung war, wirklich Probleme damit, denn es kam damals der Film Gladiator raus und wo dann der Tribun da, der römische Feldherr geht und die Soldaten sich einfach beugen und sagen, Herr, das heißt absolute Nachfolge, bedeutet das Wort Herr, wenn es in der Bibel benutzt wird. Wenn Jesus dein Herr sein will, dann heißt das absolute Nachfolge. Ich renne in den Tod für dich und ich frage gar nicht nach. Und ich habe gemerkt, mein Leben sieht alles andere als das aus. Ich kann Jesus nicht Herr nennen, ich kann ihn Vater nennen, ich kann ihn liebender Gott nennen, ich kann ihn viele Dinge nennen, aber nicht Herr, weil mein Leben nicht danach aussah. Und ich musste mein Leben danach ausrichten und ich darf heute von Herzen sagen, Herr, ich will es nicht als Lückenfüller nutzen, ich will es nicht dafür nutzen, irgendwie es reinzu, sondern ich will Herr sagen, weil du mein Herr bist. Ja, du bist auch mein Freund, aber du bist mein Herr. Du darfst in mein Leben reden. Du darfst mein Leben beeinflussen. Deshalb folge ich Jesus. Der Preis der Nachfolge, das ist zum einen, ich lese in Vers 23 nochmal vor, dann sagt er zu ihnen allen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir. Lukas 14 ist eine Parallelstelle dazu oder ein Paralleltext. Er greift das Ganze auf mit mehreren Versen und verschärft das Ganze noch mal ein wenig. Und in Vers 27 sagt er, wer aber unter euch ist, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist schärfer gesagt. Jesus sagt zum einen, wer mir nachfolgen will, der macht das. Aber hier sagt er, wenn du es nicht machst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Hier kommt der Preis ins Spiel. Wenn du das nicht tust täglich und dich verleugnest und das Kreuz auf dich nimmst, dann bist du nicht mein Jünger. Dann bist du ja ein Kind Gottes, weil du das Ticket hast für den Himmel. Du hast dich für Jesus entschieden und durch Glauben werden wir errettet, ja. Aber Nachfolge, ein Nachfolger bist du nicht. Du bist nicht jemand, der mir nachfolgt. Du bist einer, der durchs Feuer hindurch gerettet wird, das wissen wir in Korinther. Aber hier wird es verschärft, der Preis ist sehr hoch und deswegen schauen wir uns mal den Preis ein. Der Preis ist das Kreuz, wisst ihr? Ich habe mich nochmal in das Folterwerkzeug Kreuz reingelesen und ich bin erschüttert darüber, was das Kreuz bedeutet. Damals, wenn Jesus sagt, ihr Lieben, der Preis ist das Kreuz, dann wussten die ganz genau, da sind die Augen groß geworden. Wir haben die Kreuzigung vor Augen, die Jesus durchgemacht hat. Und das, Leute, ich will das nicht schmälern. Aber Kreuzigung heißt, der härteste Tod, den man in der Antike sterben konnte. Und die Jungs waren nicht zart miteinander. Es hat Tage, wenn nicht sogar eine Woche gedauert, bis einer gestorben ist. Und ihnen wurde Wasser gegeben, es wurde ja auch Jesus der Schwamm hingehalten, damit sie länger aushalten, damit der Tod noch grausamer wird. Und man hat sie so lange hängen lassen, bis sie alleine abgefallen sind. Das war der Kreuzestod. Ein Römer durfte nie am Kreuz sterben. Das war viel zu grausam für einen Römer. Also jeder römische Bürger wusste, das ist nicht mein Tod. Und wenn Jesus hier vom Kreuz redet, er ist noch nicht gestorben, er redet zu Juden, die alle wissen, wenn ich einen Fehler mache bei den Römern, ist das mein Tod. Ein Foltermittel, was über alle Maßen hinweggeht. Und Jesus sagt hier, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Das heißt nämlich, dass Nachfolge bedeutet, es geht über den Tod hinaus. Es ist so hart wie der Tod. Das bedeutet Nachfolge. Und dann sagt er, die Kosten müssen auch überschlagen werden. Das ist in Kapitel 14, Vers 28. Wer unter euch, der einen Turm bauen will und sich nicht zuvor hinsetzt und die Kosten überschlägt, ob er genug Geld hat, um es auszuführen, damit nicht, wenn der Grund gelegt ist und er nicht ausführen kann, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und kann es nicht ausführen. Das ist im selben Kontext genannt über Nachfolge. Das heißt, wenn du über Nachfolge redest, bist aber nicht bereit bist, diesen Preis zu bezahlen, der vom Kreuz redet, der täglich Nachfolge fordert, dann wird man nachher sagen, guck mal, der sagt, er ist Nachfolger, er tut es aber nicht. Der tut es nicht. Diesen hohen Preis ist er nicht bereit zu zahlen. Er hat angefangen, aber er ist nicht bereit zu zahlen. Und diese Kosten müssen überschlagen werden. Entscheide dich gut, ob du sein Nachfolger willst. Das hast du jeden Tag in der Hand. Denn der Preis ist das Leben verlieren. Vers 24 in Kapitel 9 nochmal. Das ist der Preis. Wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen, wieder Jesus im Zentrum, um meinetwillen verliert, der wird es erretten. Es geht um das Leben. Hier rückt Jesus wieder ins Zentrum und sagt, meinetwillen. Darum geht es in deinem Leben. Es geht um mich in deinem Leben. Das ist Nachfolge. Wisst ihr, Jesus meint hier nicht, dass du dein Leben verschwenden kannst, den Kopf in den Sand und alles gut. Das meint Jesus hier nicht. Ich bin schon davon überzeugt, dass wir Menschen was tun sollten für unser Leben. Ja? Von nichts kommt nichts. Das ist eine ganz wichtige Aussage in unserem Leben. Aber hier heißt es nicht vergeuden, hier heißt es das Leben, an was du dich klammerst. Es ist sehr interessant, auch über das Leben mal nachzudenken, denn manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich mir so manche Menschen angucke und denke mir, boah, dieses Leben würde ich nie wollen, würde ich nie können. Ja, und manche würden das ganz sicher über mich sagen und sagen, so ein Leben, nee. Deswegen, wenn es hier heißt, das Leben zu verlieren, dann redet Jesus zu jedem persönlich anders, denn wir können kein Schema F drauf sagen und sagen, das ist das Leben. Das funktioniert nicht, sondern jeder persönlich muss über sein Leben nachdenken. Das Leben, was du dir aufbaust, was du dir ausschmückst, wie du dein Leben gestaltest. Darum geht es hier, dass du dieses Leben loslässt. Alles mal auf die Waage legst. Wo wir nach Paderborn gezogen sind, da haben wir uns sehr viel gefragt, wo können wir wohnen, wie können wir wohnen, was können wir uns leisten. Ich habe Ratgeber in mein Leben reingeholt und gefragt, ey, was ist wichtig, was dürfen wir? Das sind alltägliche Fragen. Es gibt immer wieder Fragen, wo ich anfange, das ins Gebet nehme, es durchkaue und sage, Herr, du hast Anrecht auf diese Dinge, du musst da entscheiden. Kann man auch sagen, ja, wenn ich zum Bäcker gehe und Brötchen aussuche, ja, das ist dann nicht unbedingt ungeistig, wenn ich das nicht mache, mit dem Herrn das zu besprechen. Aber auch das wäre, ich fange an, mein Leben dem Herrn hinzulegen und ihm sagen, du darfst mein Leben bestimmen. Du darfst mein Leben leben und ich folge dir nach, weil das Beste für mein Leben ist. Es ist ein hoher Preis für unser Leben. Und Jesus verschärft das nochmal. Schaut mal in Kapitel 14, Vers 33, da heißt es, so kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein. Hier ist nochmal ein draufgesetzt und sagt, Leute, wenn du dich an dein Leben klammerst, das kann materiell sein, das kann egal was sein. Wisst ihr, guck mal, wir kennen das Beispiel oder die Geschichte, wo Jesus die alte Frau im Tempel anschaut und er sieht den Pharisäer, der was reingibt und dann kommt die alte arme Frau und sie wirft 2 Groschen rein. Wisst ihr, wie viel das umgerechnet ist in heutiger Zeit? In Euro oder mehr in Cent? Es sind 9 Cent ungefähr. 9 Cent. Jetzt lass uns mal drüber nachdenken, was macht 9 Cent im Reich Gottes wohl schon aus. Dafür kann man noch nicht mal ein Brötchen kaufen. 9 Cent. Und Jesus hebt diese Frau hoch und sagt, sie hat mehr gegeben als ihr alle anderen. Das heißt, der Wert spielt bei Jesus gar keine Rolle. Es geht bei Jesus darum, diese Frau hat alles gegeben. Sie wusste nicht, was sie morgen zu essen kauft, wie sie ihr Mehl kriegt, wie sie ihr Brot kriegt. Das wusste sie nicht, denn sie hat alles gegeben. Der Wert spielt dabei gar keine Rolle. 9 Cent, es macht gar keinen Unterschied. Aber es macht bei Gott einen sehr großen Unterschied, ob du alles gibst oder Dinge zurückhältst. Und hier sagt Jesus, wenn du in deinem Leben Dinge zurückhältst, und das weißt nur du, da können wir noch ganz viele Predigten hier vorne bringen, wir werden es nicht wissen, du weißt ganz genau, was hältst du in deinem Leben zurück, wenn es um absolute Nachfolge geht, die über den Tod hinausgeht, Ich kann euch versprechen, wer diese Karte zieht und sagt, ich setze alles auf Jesus, ich halte nichts zurück, der Preis ist hoch. Das wird jeder, der es getan hat, sagen. Jeder wird sagen, es ist der beste Preis, aber es ist ein sehr hoher Preis. Absolut ein hoher Preis. Und ich will mich und euch herausfordern, diesen Preis zu bezahlen. Denn es ist ein guter Preis. Er kostet nur alles. Er kostet dein Leben. Er kostet dich. Und die Frage ist, was hältst du in deinem Leben zurück? Gibt es Dinge, die dich aufhalten, diesen Preis zu bezahlen? Der Antrieb der Jüngerschaft. Ich liebe es, über den Antrieb zu reden. Es ist sehr interessant, wenn ich bei Startup dann, ne, über den Willen haben wir gesprochen, und manchmal hat man das Gefühl, ey, was treibt diesen Menschen an? Ne? Man hört immer, wo treibt es denn überhaupt hin? Ne? Also was treibt diesen Menschen? Es gibt so Menschen, die sind getrieben von irgendetwas. Ich kann euch sagen, wir sind alle von irgendetwas getrieben. Wir haben alle einen Antrieb. Es gibt Menschen, die sind antriebslos. Ja? Und das ist, manchmal brauchen sie nur das richtige Ziel und plötzlich ist dieser Mensch, der eigentlich immer antriebslos ist, und manchmal hat man so Jugendliche, die schlendern so über, die definieren Zeitlupe neu. Das ist ganz interessant, wie Menschen manchmal sich bewegen und plötzlich gibst du das richtige Bonbon und dann rennen sie. Und du denkst, wo hat er denn diesen Motor her? Ne? Wo hat er diesen Antrieb her? Antriebe sind ganz entscheidend für unser Leben. Um es technisch zu sagen, großer Motor bringt viel Kraft, kleiner Motor bringt, ne? Großes Auto mit kleinem Motor wird nicht schnell fahren. Das wird nicht funktionieren. Es muss der richtige Antrieb da sein. Und es ist sehr, sehr interessant, bei Menschen herauszufinden, was für einen Antrieb haben die? Also was ist das Ziel, beziehungsweise was ist das? Es ist auch ganz schwer herauszukristallisieren und zu finden, okay, was treibt's? Also was haben sie vor in ihrem Leben? Was ist das Ziel des Ganzen? Und wenn es um Nachfolge geht, ist ein sehr entscheidender Gedanke. Und ich möchte jetzt mal Römer 12, Vers 2 vorlesen. Den kennt ihr alle. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hat jetzt ganz wenig mit Antrieb erstmal zu tun. Ne? Ja, wie sieht der denn da vorne den Antrieb in diesem Vers? Lass mich erklären. Wisst ihr, bei einer ganz einseitigen Betrachtung bin ich ganz sicher, dass viele von euch es schon mal gehört haben oder es schon mal gesagt haben, stellt euch nicht der Welt gleich. Das sagt man gerne den Jugendlichen. Ne? Stellt euch nicht der Welt gleich. Macht es nicht wie die Welt. Ja? Hört, wir sind Christen, wir machen es nicht. Stellt euch nicht der Welt gleich. Ich bin sicher, ihr habt es schon mal so gehört. Und da muss man sich ja fragen, ja, was macht denn die Welt? Was macht die Welt, um sich ihr nicht gleichzustellen? Also fängt man an zu schauen, okay, was macht die Welt? Nehmen wir mal ganz klassisch, sie trinkt viel Alkohol. Was machen wir? Wir trinken keinen Alkohol oder weniger Alkohol. Und schon sind wir abgesondert. Das Ziel des Ganzen ist ja Absonderung, sei anders. Stell dich nicht der Welt gleich. Das ist ein wichtiges Ding. Und das ist ganz interessant, wenn man mal durch die Gemeindelandschaft geht, dann merkt man, wie verschieden die Gemeinden diesen Text, diesen Vers ausleben. Bei sehr konservativen Gemeinden sieht man eine sehr schnelle optische Entscheidung dahinter. Oder man sieht sehr schnell, okay, die Welt zieht sich so an, wir ziehen uns anders an. Ja? Die Welt macht sich irgendwelche Löcher im Kopf und überall. Wir machen das nicht, bemalt sich am Körper und wir machen so. Es ist sehr schnell herauszufinden. Und so geht man von ganz konservativen in die ganz liberale Richtung, in die charismatische Richtung und man merkt, sie leben irgendwie alle irgendwie. Es muss anders sein. Wir sind anders. Wir wollen uns nicht der Welt gleichstellen. Ich muss etwas finden, was mir zeigt, ich bin anders und dem Ziel folge ich nach. Das will ich erreichen. Ich muss mich also passend kleiden und damit ecke ich nirgendwo an und damit bin ich ein guter Christ und im besten Fall ein guter Nachfolger. Ich folge doch dem nach, dass ich mich anpasse. Ich stelle mich nicht der Welt gleich. Und ich merke in ganz vielen Gesprächen, dass das der Ursprung dieses Gedankens ist im Grunde Gesetzlichkeit. Ich tue etwas, und ganz unterschiedlich nach Ausrichtung. Das nochmal das Beispiel bei den Konservativen. Ich ziehe mich ganz dem an, wie es sich gehört. Ich verhalte mich, wie es sich gehört. Ich rede, wie es sich gehört. Und ich erfülle das Gesetz. Und damit bin ich fein raus. Ich bin in charismatischen Gemeinden unterwegs gewesen. Und ich sehe dasselbe Phänomen. Da schreit alles nach Freiheit und wir dürfen alles und hin und her, Hände hoch und sowas. Aber ich merke bei ganz vielen Menschen, die müssen ihre Hände heben, sie müssen noch lauter singen und dann sind sie dabei. Und dann haben sie es erfüllt. Und damit haben sie ihr Soll erfüllt, ich bin der Nachfolger. Und ich merke, dass dieser Antrieb bei ganz vielen Menschen drin ist. Ich muss ja nur noch das erfüllen, ich muss ja nur noch das tun, ich muss ja nur noch, und dann bin ich Nachfolger. Und das ist Gesetzlichkeit. Das ist ganz tiefe Gesetzlichkeit. Ich bete zurzeit, zurzeit lege ich unseren Kleinen, den Ben David, schlafen. Und ich bete dann für ihn und auch für Frieda. Und ich bete jedes Mal, Herr, lass ihn dein Nachfolger sein, ohne Gesetzlichkeit. Es ist für mich so ein tiefes Anliegen, dass dieser Junge begreift, dem Herrn nachzufolgen, ohne erfüllen zu müssen. Denn schaut mal, der zweite Teil in diesem Vers, der wird meistens ausgelassen, der ist viel wichtiger, das ist der Schlüssel dieses Verses, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Das heißt, deine Gesinnung, dein Sein, das ist tiefe Psychologie. Die haben uns nur noch nicht erkannt. Das ist ganz tiefe menschliche Psychologie. Verändere, dein Sein muss verändert werden. Und Hand aufs Herz, wir wissen, wie das funktioniert. Jesus verändert mein Leben. Jesus ist derjenige, der mich verändert. Andere Übersetzungen sagen, lasst euch verändern durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Das heißt, wenn du dich nicht der Welt gleichstellen willst, dann hat das nichts damit zu tun, dass du etwas tust und lässt, was die Welt ist. Das ist Gesetzlichkeit. Sondern du musst verändert werden, du musst frei werden. Und dann kann der Antrieb Freiheit sein, Erneuerung deiner Gesinnung. Das ist das Gegenteil von der Welt. Die Welt kann sich nicht verändern. Weißt du, was die Welt macht? Die setzen eine Maske auf und sagen, guck mal, wie toll ich bin. Instagram lebt davon, dass wir, es gibt ja mittlerweile immer mehr diese, das ist Instagram und das ist Real Life. Also das ist das Leben an sich. So sieht es da wirklich aus an diesem Strand, der so schön bemalt ist. Ja? Das wahre Leben sieht anders aus. Aber die Welt programmiert sich genau so. Und was machen wir in den Gemeinden? Wir sagen das Gleiche. Stell dich nicht der Welt gleich. Und was machen wir? Wir machen es genauso, weil wir eine Maske aufsetzen und sagen, du musst noch das erreichen, damit du ein besserer Nachfolger wirst. Damit du es erreichst und darstellen kannst, guck mal, ich reiche aus. Ja, fürs Reich Gottes schon, aber nicht für die Nachfolge. Die Welt ist nämlich nicht frei. Und deren Antrieb ist bling bling. Ja, jetzt würden wir nicht sagen, dass unsere Gemeinde bling bling ist, aber wir leben sehr oft so. Wir leben sehr oft so, indem wir eine Maske aufsetzen und Nachfolge simulieren. Und Nachfolge so tun, als wenn wir Nachfolger seien. Aber der Antrieb sollte sein, ich bin frei. Von innen heraus hat der Herr mich frei gemacht. Und deswegen ist der Herr ans Kreuz gegangen, damit ich frei sein kann. Ich folge ihm nach aus ganz tiefer Freiheit. Wisst ihr, ich hatte letztens ein Gespräch mit Bibelschülern und wir haben über dieses Thema im Detail gesprochen. Und dann irgendwann sagte einer zu mir, und einer sagte, darfst du wirklich alles tun? Also das ist ja der unweigerliche Gedanke, wenn du frei bist, alles zu tun und alles zu lassen, darfst du wirklich alles tun? Und ich sage ihm, ja, ich darf alles tun, ich bin frei, Jesus hat mich frei gemacht. Dass ich nicht alles tun sollte, ist eine ganz andere Frage, aber ich darf es. Ein Bibelschüler, der sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt und er sagt, ich kann das kaum glauben. Es muss doch irgendwo eine Grenze geben. Es muss doch irgendwo einen Punkt geben, eine Grenze. Und da sage ich, nein. Denn der Herr will dich frei machen. Und wenn du aus dieser Freiheit heraus lebst, und versteht mich nicht falsch, Auch ich habe Grenzen in meinem Leben und das sollte jeder Mensch haben. Wisst ihr, Menschen, die frei sind, die werden wenig darüber reden, was sie dürfen, was sie alles dürfen. Sie werden viel mehr darüber reden, was sie alles sein lassen können. Und sie werden viel mehr den Nächsten im Blick haben. Sie werden viel mehr, weil der Antrieb die Freiheit ist und weil der Antrieb aus der Freiheit herauskommt. Ein ganz spannender Text dazu ist Galater 5. Den könnt ihr euch mal zulesen, was die Freiheit in Christus wirklich bedeutet. Der Galaterbrief an sich, aber in 5 knallt Paulus da richtig rein und sagt, das ist Freiheit in Christus. Und aus der Freiheit heraus sollt ihr leben. Und jetzt frag dich, wenn du an den Antrieb der Nachfolge nachdenkst, frage dich, was ist dein Antrieb, in der Nachfolge zu leben? Ist das Freiheit? Oder ist das nicht vielleicht doch ein wenig Gesetzlichkeit? Und ein wenig Gesetzlichkeit macht es zur Gesetzlichkeit. Was musst du erfüllen, um ein Nachfolger zu sein? Oder bist du frei im Herzen, weil der Herr deine Gesinnung erneuert und das immer und immer wieder tut? Erneuere dich. Lass dein Sein, dein, der du wirklich bist, frei werden, damit du ein Nachfolger bist. Und danke, Jungs. Ich vergesse das dann immer. Lass den Antrieb deine Freiheit sein. Und ich bin überzeugt, wenn der Antrieb deine Freiheit ist, dann wirst du Berge versetzen. Und auch das kennen wir aus der Bibel, wenn es heißt Berge versetzen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Meine Voraussetzung ist mein Wille und mein Status als Kind Gottes. Mein Preis dafür ist mein Leben und mein Antrieb ist meine Freiheit. Amen.